Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Was mich immer ganz irritiert, ist so dieser Satz, es ist nie zu spät, eine gute Kindheit zu haben. Der ärgert mich richtig, weil das ist Quatsch. Die Kindheit ist vorbei, wir können nicht zurückgehen. Aber wir können im Hier und Jetzt anfangen, uns gut zu versorgen. Uns was Gutes zu tun, so zu leben, wie es uns entspricht.
Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und heute spreche ich mit der Diplompsychologin und Bestsellerautorin Sandra Konrad darüber, wie wir die wichtigste Aufgabe unseres Lebens lösen, nämlich uns von unseren Eltern abzulösen, ohne die Verbindung zu verlieren. Sandra hat ein wirklich ergreifendes Buch geschrieben, das ich verschlungen habe. Es heißt »Nicht ohne meine Eltern, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehung verbessert«. Darin ist so viel Weisheit und Ermutigung enthalten, wie es gelingen kann, ein selbstbestimmtes, ein freies Leben zu führen, indem wir aufhören, unseren Eltern übel zu nehmen, dass sie auch nur Menschen waren, dass sie Fehler gemacht haben, vielleicht sogar unverzeihliche. Es geht darum, inneren Frieden zu finden. Es geht darum, dass wir uns selbst die Mutter, der Vater sein können, der uns damals gefehlt hat. Es geht darum, dass wir uns eingestehen, dass es zu spät ist für eine glückliche Kindheit. Dass es aber niemals zu spät ist, erwachsen zu werden und Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse bei dem folgenden Gespräch. Liebe Sandra, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich habe dein Buch hier vor mir und ich habe es wirklich durchgelesen, also so richtig durch, also mit Unterstreichungen und Ausrufezeichen, und ich fand es wirklich ein Erlebnis. Also erstmal vielen Dank für dieses Buch. Am liebsten würde ich es jetzt einfach vorlesen.
Von das vorne bis hinten. Am liebsten.
Aber ich freue mich natürlich, dass ich dir ein paar Fragen stellen kann, die mir unter den Nägeln brennen. Nicht ohne meine Eltern. Ich habe viele wunderbare Formulierungen gefunden. Mit zweien möchte ich anfangen. Altersgemäße Ablösung und altersgemäße Unabhängigkeit. Gefällt mir wahnsinnig gut. Woran merke ich denn, dass ich vielleicht nicht so ganz altersgemäß abgelöst und unabhängig bin?
Also ich habe extra dafür Vorwort eine Checkliste erstellt, dass man sich so ein bisschen mal so überprüfen kann. Weil viele denken, Ablösung hört sich eher so technisch ein bisschen unsexy an und ich bin ausgezogen, vielleicht habe ich schon eigene Kinder, verdiene mein eigenes Geld, alles okay. Aber es geht mir um die emotionale Ablösung. Und da kann es zum Beispiel sein, dass man so das Gefühl hat, wenn man in Gegenwart der Eltern zusammensitzt, dass man wieder ganz schnell in die Rolle des Kindes rutscht. Oder dass man den Eltern keine Grenzen setzen kann. Dass man sich ständig schuldig fühlt, weil man nicht so ist, wie sie das gerne hätten. Oder vielleicht auch ganz enttäuscht ist, weil die Eltern nicht so sind, wie man selbst das gerne hätte.
Das heißt, dass man praktisch den Eltern immer noch als Kind gegenübertritt. Oder wie als Kind.
Ja, also aus dieser Kindrolle. Ich meine, man bleibt ja immer Kind seiner Eltern, aber Ablösung würde ja bedeuten, dass man irgendwann so auf Augenhöhe eine Beziehung miteinander führen können. Und wenn man diese Kindrolle nicht verlässt, also diese kindlichen Anteile nie verlässt, dann wird das ja schwierig, eine erwachsene Beziehung mit den Eltern zu führen.
Kannst du noch mal ein bisschen sagen, wie man merkt, da stimmt irgendwie was nicht. Da ist noch ein Einfluss meiner Eltern, der nicht positiv ist, von dem ich mich noch nicht befreit habe. Also sagen wirklich der erste Schritt des Erkennens, das ist ein Thema für mich. Da müsste ich noch mal ran. Weil es ist ja ganz vielfältig, wie sich natürlich unsere Eltern lebenslang, egal ob lebendig oder nicht, in unser Leben mischen. Partnerwahl, unsere eigene Erziehung, unser Selbstwertgefühl. Und da wüsste ich einfach noch mal gerne genauer, wie kann man das abklopfen? Oder kann man sagen generell,
wenn du ein Problem hast, ist im Zweifelsfall sind es deine Eltern schuld oder die nicht vollzogene Ablösung.
Also da sucht man ja so ein bisschen. Also ich sag mal so ein paar Bereiche, wo diese mangelnde Ablösung sich zeigt. Ne? Das ist einmal in der Beziehung zu sich selbst oder so im eigenen Leben, wenn man so das Gefühl hat, eigentlich ist alles da, aber ich bin total unglücklich. Manche Leute formulieren das so, ich habe das Gefühl, ich werde gelebt oder ich lebe an meinem Leben vorbei. Mhm. Und das ist so ein Indiz, dann würde ich gucken, okay, was stimmt denn nicht? Oder nach welchen Richtlinien hast du dein Leben ausgelegt und passt das eigentlich zu dir? Oder sind das vielleicht eher elterliche Erwartungen, sogenannte Aufträge, denen du noch folgst und die vielleicht gar nicht zu dir passen? Das wäre so ein Bereich. Und dann der zweite Bereich ist, dass man mit den Eltern natürlich Konflikte hat oder merkt, da ist irgendwas so im Argen, man hat gar keine Lust, die zu sehen oder man ist eben ständig enttäuscht oder hat nur Schuldgefühle, was auch immer.
Ja.
Oder ganz starke Konflikte oder vielleicht auch gar keine Lust mehr, die Eltern zu treffen, weil das so konfliktbeladen oder enttäuschend ist. Dann, das wäre dann ja schon ziemlich eindeutig, dass man weiß, okay, das geht jetzt um die Beziehung zu den Eltern. Aber dann gibt's noch einen dritten Bereich und da sind viele ganz überrascht. Das ist nämlich oftmals sehr unbewusst, dass das auch was mit mangelnder Ablösung zu tun haben kann. Und das sind so Beziehungsstörungen mit anderen Beziehungen, dass man vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin immer wieder irgendwas so ausdiskutiert und nicht weiterkommt. Und das ist eigentlich, dann hat es gar nicht so viel mit dem Gegenüber zu tun, sondern das sind so alte Dramen, die wir dann reinszenieren, die eigentlich in der Kindheit nicht gelöst worden sind.
Ich glaube, das kennen aber ganz viele, dieses Gefühl, dass man in Auseinandersetzungen sich auf einmal vorkommt wie fünf. Auch von den Reaktionen her so vielleicht zu massiv ist, das Gefühl hat, sich nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Also ich kenne das zumindest, dass ich manchmal in einem Streit, das ist jetzt besser geworden, mich fühle wie in der Ecke stehend und merke, da übernimmt jetzt jemand in mir, der echt eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder nicht jedenfalls keine reife Erwachsene ist.
Ja, total typisch. Und ich glaube, das kennst nicht nur du, sondern das kennen wir alle, dass wir in bestimmten Situationen überreagieren. Ich nenne das dann immer so, es ist wie so eine hawaiianische Welle, die uns wirklich so wegreißt, so dass wir überhaupt nicht mehr Herr oder Frau unserer Sinne sind.
Ja.
Und dann später merken, mein Gott, was habe ich denn da jetzt gesagt oder gemacht oder was habe ich auch gefühlt? Das war alles viel zu doll. Und das ist dann so ein ganz guter Hinweis. Und wenn das jetzt hier in der Sitzung passiert oder mir meine KlientInnen sowas erzählen, dann würde ich da halt genau hinhorchen und fragen, okay, schau mal, wie alt hast du dich in dieser Situation gefühlt? Ne? Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe mit einem Paar gearbeitet und der Mann ist immer ganz furchtbar wütend geworden auf seine Frau in bestimmten Situationen und meinte, ich erkenne mich eigentlich auch gar nicht wieder. Irgendwie ist das wirklich ein bisschen. Und die Frau war auch ganz... Und das ging so um banale Sachen, wie wenn sie gefragt hat, Schatz, wann kommst du heute zum Abendessen nach Hause? Und dann war, ich muss dir überhaupt nichts sagen, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig.
Ja.
Das ist ja der Situation nicht wirklich angemessen. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, schau mal, woher kennst du das oder wie alt fühlst du dich? Und dann kam er so, ja, eigentlich fühle ich mich wie 6 oder auch manchmal wie 12. Und dann erinnerte er sich an so Situationen, wo seine Mutter, die sehr bedürftig war, ihn so gezwungen hat, nach der Schule sofort nach Hause zu kommen. Er durfte dann nicht wie die anderen draußen spielen oder irgendwas Schönes erleben, sondern er musste sich wirklich um die Mama kümmern.
Ja.
Und diese Autonomiestörung, die seine Mutter damals ausgelöst hat, weil sie eben so bedürftig war, die trug er immer noch in sich, diesen Groll, die Wut, diese Ohnmacht. Und die kriegte dann eben heute im Alltag seine Frau ab. Und das ist dann ganz schön, das mal zu verstehen, was da eigentlich passiert, weil dann können wir auch dran arbeiten und uns anders regulieren.
Ja. Im Zweifelsfall, also bei mir und meinem Mann war das jedenfalls so, stehen sich ja in solchen Situationen sogar zwei Kinder gegenüber, ne?
Ja.
Also das
passiert
wir waren
schnell,
beide so, weil jeder ja sozusagen seine Altlasten oder seine alten Verletzungen mit in die neue Partnerschaft bringt.
Ja.
Und bei uns war im Streit lange keiner erwachsen.
Ganz typisch. Und das ist oft so rührend, also auch für mich, wenn ich mit meinen Paaren das bearbeite und die das beide verstehen und dann plötzlich sehen, oh, die Frau, die mich gerade so anschreit und die mir wirklich gerade Stress macht, die ist eigentlich gerade 5 Jahre alt.
Ja.
Und der Mann, der sich hier gerade so zurückzieht und mauert und irgendwie ganz unangenehm kühl wird, der ist eigentlich auch erst 4. So, und dann das so zu verstehen und sehen, okay, da sind eigentlich 2 wirklich verzweifelte Kinder, die mit ihren alten Waffen, die ja zu nichts führen, versuchen sich zu bekämpfen oder eigentlich ja was miteinander zu bewältigen. Das ist echt erstmal sehr rührend, wenn einem das so gelingt. Ne? Und das hast du ja auch gesagt. Ich schätze mal, es hat einen Unterschied gemacht, als du erkannt hast, dass dein Mann auch in so ein Kind-Ich abgerutscht war. Ne?
Wobei ich dasselbe dann wieder erfahren habe, als ich mit meinen Kindern gestritten habe, die auch wieder sowas in mir getriggert haben, wo ich gemerkt habe, wer ist denn hier eigentlich das Kind? Mhm. Da stand ich einem tatsächlichen Kind gegenüber, einem Fünfjährigen, fühlte mich aber selber auch zu jung, um die Situation reif zu bestehen.
Ja, also wir nennen das ja, dass wir dann so, ich erkläre das dann immer so, wir rutschen in so ein Kind-Ich ab oder in der Fachsprache nennt man das, wir regredieren, wir rutschen in so eine Regression hinein, also wir werden jünger, als wir eigentlich sind. Wie gesagt, das gibt dann oftmals so Aufschluss darüber, in welchen Situationen etwas früher in der Kindheit nicht so gut begleitet worden ist von den Eltern, wo wir mehr gebraucht hätten. Und das Schöne ist, zur Ablösung gehört auch, dass wir uns irgendwann selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater werden können.
Oh, mein Lieblingsthema. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt wollte ich erstmal, ich bin Tochter, meine Eltern sind lange tot, ich bin auch Mutter und habe jetzt bei diesem Gespräch nach der Lektüre deines Buches, ist ja völlig klar, dass Eltern sind Menschen und machen immer irgendwas falsch. Also ich weiß, dass ich jetzt schon meinen Kindern irgendetwas mit auf den Weg gegeben habe, was ihnen die Ablösung oder das freie sich entwickeln erschwert. Mhm. Das heißt, oder gibt es auch sowas wie, weißt du, wie so ein astreinen Verlauf? Weil da Eltern ja nie alles richtig machen, hat doch eigentlich jeder ein Ablösungsproblem.
Ja, also es geht auch nicht, es gibt sowieso nicht perfekt. Das ist das Allerschlimmste. Also wir sprechen immer von gut genug. Und gut genug bedeutet, wir machen Fehler und wir reparieren. Ne? Wenn wir Mist gebaut haben, dann übernehmen wir Verantwortung, wir klären das. Und das ist ja für Kinder auch total toll, das zu sehen, weil dann sind die Eltern ja wieder erwachsen. Ne? Wenn du jetzt irgendwas, wenn du merkst, du bist selber mal in dein Kind-Ich abgerutscht und du gehst danach zu deinem Kind und übernimmst Verantwortung und sagst, Mensch, tut mir leid, da habe ich eben überreagiert. Das hatte gar nicht so viel mit dir zu tun, das muss ich mit mir klären. Aber mit dir kläre ich jetzt das, worum es eigentlich geht. Das ist ja eine total tolle Erfahrung, die Kinder dann mit den Eltern machen, dass sie sehen, ah, so geht das, so ist Erwachsenwerden, so trägt man Konflikte aus.
Das kommt dann auch noch an. Also die Explosion wiegt nicht schwerer als die Trümmerarbeit nachher. Das kann man dem Kind dann auch vermitteln. Ich habe mich hier falsch verhalten und...
Ja, also es gibt natürlich No-Gos, Gewalt, ne? Und so viel. Physische und psychische Gewalt, also das wäre gut, dann so sehr an sich zu arbeiten, dass man das den Kindern gar nicht erst zumutet.
Ja, ja.
Aber es geht ja mal was schief, es geht wirklich auch mal was in die Hose und dann ist es ein ganz wichtiger Schritt, dieses Reparieren. Und du hast ja eben gesagt, diese Ablösung, wie kann die denn funktionieren? Und da ist das Schöne und auch das Motivierende, je besser wir an dieser Ablösung gearbeitet haben, also je besser wir uns diesen ganzen emotionalen Schritten zugewendet haben, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, was das eigentlich genau bedeutet, desto besser können wir unsere Kinder auch in ihrer Ablösung begleiten, weil das dann für uns nicht bedrohlich ist, weil wir dann auch schon gelernt haben, dass Ablösung nicht bedeutet, die Eltern weniger zu lieben, sondern die Eltern reifer zu lieben.
Ja.
Nur, dass man sich,
das ist, glaube ich, ganz wichtig und erleichternd, genauso wie du sagst, Ablösung heißt nicht ein Abschied für immer, sondern ein sich wiederfinden auf einer erwachseneren und reiferen Ebene.
Ja, ganz genau.
Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, das schreibst du in deinem Buch, ist Ablösung kein einzelner Schritt, sondern oftmals ein lebenslanger Weg. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich immer damit, und zwar egal wer, oder also ich will mal weg von großen Problemfällen, sondern im Grunde unsere Eltern, das Verhältnis zu unseren Eltern prägt uns ja ein Leben lang. Das heißt, auch diese Balance zwischen Ablösung, Nähe, damit hat jeder Mensch eigentlich auch sein Leben lang zu tun. Das ist ganz normal, oder? Es ist der Teil eines gelingenden Reifungsprozesses. Kann man das so sagen?
Das hast du wunderbar gesagt. Kann ich fast nichts hinzufügen, außer vielleicht noch, dass das etwas ist, was auch kulturell übergreifend ist. Also manchmal gab es so Fragen, ja, aber ist das nicht in der deutschen oder in der westlichen Kultur so ein Thema? Und das kann ich verneinen, weil ich arbeite viel auch mit KlientInnen, die aus dem asiatischen Raum kommen oder aus dem südamerikanischen Raum. Und wir haben alle, jeder Mensch auf dieser Welt muss diese Lebensaufgabe oder schafft es idealerweise, diese Lebensaufgabe zu bewältigen. Und es ist nicht immer einfach, aber es ist auch eine tolle Reise zu uns selbst.
Und dann sag doch mal, wie diese Reise beginnen kann. Du sagtest eben, es gibt so verschiedene Schritte. Wenn du die einmal schilderst, so ein bisschen uns an die Hand nimmst und wir tapsen dann an deiner Seite mit.
Also im Grunde ist das ganze Leben ja ein Prozess der Ablösung. Es fängt mit der Geburt an, mit der Abnabelung von der Mutter. Und dann, je älter ein Kind wird, desto mehr autonome Räume erschließen sich ja über die Kita oder die Schule oder das erste Mal woanders übernachten, das erste Mal sich verlieben. Und so weiter und so fort. Das sind so diese ganz normalen Geschichten, die jeder kennt und die uns auch allen, da können wir uns alle dran erinnern. Ah ja, da war das der erste Kuss, das erste Mal verliebt, das erste Mal ein Geheimnis gehabt, so.
Und Badezimmertür dann zumachen beim Zähneputzen
sogar. Genau, also diese.
Da sind wir gerade.
Genau. Dann gibt es so Meilensteine im frühen Erwachsenenalter. Das ist dann das Ausziehen, die Berufswahl oder Studienwahl und dann die finanzielle Unabhängigkeit ist ganz wichtig und dann auch noch Partnerwahl oder eventuell Familiengründung. Und darunter läuft aber die emotionale Ablösung. Und die ist eben, das ist ganz vielen gar nicht bewusst, dass das auch etwas ist, was ganz, ganz wichtig ist. Und zu dieser emotionalen Ablösung gehört zum einen, dass wir die Erwartungen, die unsere Eltern an uns haben, dass wir die hinterfragen. Und dass wir wirklich genau schauen, was passt von diesen Aufträgen und was passt nicht. Und wenn etwas nicht passt, dass wir uns erlauben, das zurückzuweisen.
Und diese Aufträge gibt es immer, ne? Egal wie sehr man sich bemüht als Eltern, ach, ich will nur, dass du glücklich wirst, ist vielleicht auch schon ein Auftrag. Mhm. Also die schwingen immer mit, da kann man gar nicht anders wahrscheinlich.
Also, dass Eltern an die Kinder Erwartungen haben, finde ich normal, weil man kann sich ja nicht ausschalten und dann sind wir schon wieder beim Perfekten. Man hat ja schon eine Fantasie, wird's ein Junge, wird's ein Mädchen, wird er sportlich oder eher musikalisch. Also das sind ja so Fantasien, die so im Raum schweben und wichtig für Eltern ist nur zu wissen, es ist okay, Aufträge zu geben, idealerweise passen die zum Kind. Aber das Kind muss die Wahl haben. Wenn ein Auftrag passt, dann haben wir kein Problem. Aber wenn der Auftrag nicht passt, muss das Kind die Möglichkeit haben, sei es, es passt nicht oder es, der Auftrag ist überfordernd, dass man dann für sich die Wahl hat, ich weise das zurück, ohne Schuldgefühle zu haben, ohne Mama oder Papa zu verletzen, ohne dass die vielleicht den Kontakt zu mir abbrechen oder mich weniger lieben, als sie es sonst getan hätten.
Ja, und die Eltern diese Zurückweisung auch annehmen und sagen, okay, es war ein Angebot, aber es ist nicht dein Weg im besten Fall, ne? Dass die dann auch sich auch ablösen von ihren Vorstellungen.
Genau, also das ist dann sozusagen wie so ein Prozess, wo so Zahnrädchen ineinander gehen. Nur jetzt kannst, was machen wir denn, wenn die Eltern irgendwie nicht bereit sind, loszulassen? Wenn die sagen, nee, aber ich will, dass du die Kanzlei übernimmst, die ist da 3 Generationen in Familienhand und wer soll das sonst machen außer dir? Und dann wird's halt schon härter, dann wird's schwieriger. Und das sind dann eben oftmals auch Menschen, die dann zu mir oder KollegInnen kommen, weil sie dann in irgendeinem Lebensalter merken, oh, was habe ich denn hier gelebt? Das passte ja gar nicht. Und das ist nicht einfach, dann da auszusteigen.
Oh ja. Ja.
Das wäre so eine ganz große Aufgabe der Ablösung. Und dann kommt noch ein zweiter Prozess dazu und der schmeckt ganz vielen Menschen nicht so gut. Also noch weniger vielleicht als das
noch
erste.
Weniger.
Noch weniger. Und das ist, dass wir irgendwann auch anfangen sollten, die eigenen Erwartungen an die Eltern zu hinterfragen. Und zu schauen, na, wenn ich jetzt schon millionenfach mir was gewünscht habe und es nicht bekommen habe. Und was mache ich hier eigentlich? Warum gehe ich immer wieder in die Enttäuschung? Warum wünsche ich mir was von meinen Eltern, was die mir vielleicht gar nicht geben können? Und das ist für viele ganz schmerzhaft, die eigenen Erwartungen an die Eltern aufzugeben und nicht mehr der Sehnsucht nach den idealen Eltern hinterherzulaufen, sondern wirklich irgendwann auch radikal zu akzeptieren, so ist das, so sind sie und sie werden sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
Ich stelle mir das auch deswegen besonders schwer vor, weil Kinder ja in den ersten Jahren ihre Eltern sowieso idealisieren müssen auch, ne, weil es sind ihre und sie sind von ihnen abhängig, deswegen sind es die besten Eltern, die man haben kann. Und da dann aus dieser biologischen Überhöhung rauszufinden, ist wahrscheinlich noch mal schwerer.
Ja, also ich glaube, es wird immer schwieriger, je weniger wir bekommen haben. Also wenn man so unterm Strich sich ganz gut versorgt gefühlt hat, dann passt das. Dann kann man damit eher umgehen, dass die Eltern, da kann man sagen, okay, da und da ist meine Mutter super und das kann sie nicht so gut, okay. Das kann man dann irgendwie so besser verstoffwechseln. Aber wenn man jetzt so grundsätzlich das Gefühl hat, dass die Eltern einem zu wenig gegeben haben, dass man viele Verletzungen
oder zu viel
erfahren,
vielleicht auch.
Oder zu viel, kann, ja, genau. Dann,
jedenfalls nicht passend.
Genau, dann kann es natürlich sein, dass sich da so ein ganz großes Vakuum entwickelt. Und dass dann auch diese Hoffnung oder dieses Hinterherrennen der vermeintlich perfekten oder idealen Eltern, dass das dann irgendwie noch mehr im Raum steht und länger im Raum steht.
Ach, das ist schrecklich. Diese Menschen, die eigentlich ihr Leben lang um die Liebe ihrer Mutter oder ihres Vaters buhlen. Und es ist eigentlich nie genug, was kommt.
Und da so einen Punkt zu finden, aufzuhören, das ist eben für viele ganz schmerzhaft. Also viele, ja, die bleiben dann eher in so einer Pseudo-Beziehung oder bleiben in dieser Hoffnung stecken. Und es ist sehr, sehr frustrierend. Und das steht der Ablösung wirklich extrem entgegen.
Ach, eigentlich ist es eine ganz schön schwierige Geschichte. Es ist enttäuschte Erwartungen und enttäuschte Hoffnungen auf beiden Seiten, ne? Mit denen man klarkommen muss.
Genau, aber das ist es eben, das ist vielleicht dieser Wachstumsschmerz, der auch zum Erwachsenwerden gehört, dass man irgendwann auch jetzt in Bezug auf die Eltern einen anderen Blick entwickeln kann, einen milderen Blick entwickeln kann. Aber das gelingt uns oft erst, wenn wir angefangen haben, uns selbst zu versorgen. Wenn wir also rausgehen aus dieser Kind- oder Opferhaltung und denken, die Eltern sind uns was schuldig oder wenn die das nicht können, dann kann ich das nie, ich brauche das von denen. Sondern wenn wir anfangen, uns wirklich selbst als Erwachsene zu versorgen und dann entsteht oft was ganz Schönes, nämlich so ein milderer Blick auf die Eltern. Und dann, wenn wir auch gerade so in die Kindheit der Eltern gehen oder die Eltern mit mehr Facetten wahrnehmen. Und das kann man als Kind nicht. Als Kind ist meine Mutter und mein Vater.
Und nichts anderes.
Ich habe ja nichts anderes. Ja. Ich musste ja auch so nehmen, wie sie sind. Aber wenn ich erwachsen bin, ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Ich erzähle KlientInnen, die so Schwierigkeiten haben, von dieser Hoffnung loszulassen, denen erzähle ich dann so eine Geschichte und sage, stell dir mal vor, meine Mutter, die konnte nicht kochen. Die war wirklich eine wahnsinnig schlechte Köchin. So als Kind musste ich ja essen, was auf den Tisch kam. Da war ich dem sozusagen ausgeliefert.
Ja.
Aber was mache ich jetzt als Erwachsene? Ich esse wahnsinnig gern, ich genieße Essen. So, was kann ich jetzt tun? Ich könnte jetzt mit ganz viel Hunger im Bauch zu meiner Mutter fahren und hoffen, oh, vielleicht hat sie es jetzt gelernt. Und dann komme ich hin und krieg wieder irgendwas, was mir nicht schmeckt. Weil sie hat es natürlich nicht gelernt, weil sie hat gar keine Lust zu kochen. Sie hat keine Freude dran. Und dann, was passiert? Dann bin ich wütend, enttäuscht, mache ihr vielleicht Vorwürfe, Mensch, hast du immer noch nicht, du bist doch meine Mutter, du musst das doch können. Und dann frage ich, helft mir mal weiter, was könnte ich denn stattdessen machen? Was sag du mal, was könnte ich stattdessen?
Ja, du könntest sagen, ich bringe was zu essen mit oder ich habe schon gegessen.
Ja.
Ich finde, es ist aber was anderes, sich einzugestehen. Meine Mutter konnte übrigens auch sehr schlecht kochen. Sie ist schon lange tot und es hat mich ungefähr 80 Jahre Therapie gekostet, diesen Satz über die Lippen zu bringen. Meine Mutter konnte schlecht kochen. Aber es ist noch was anderes, ob einem gutes Essen fehlt oder ob man sich eingestehen muss, meine Mutter hat mich nicht genug geliebt oder hat mich vielleicht nicht beschützt dem gewalttätigen Vater gegenüber. Diese so ein schwerwiegendes emotionales Fehlen ist noch was anderes, als ob die Kartoffeln immer versalzen sind. Weißt du, wie ich meine? Und es ist auch nicht so leicht zu beheben, wie zu sagen, ich bringe mein eigenes mit oder lass uns was bestellen, weil Gefühle kann man ja nicht bestellen beim Chinesen nebenan.
Ja, und genau das, glaube ich, ist ein Fehlschluss. Also ja, ich gebe dir total recht. Natürlich ist das viel, viel schwieriger, wenn ich emotionale Nahrung nicht genug bekommen habe. Aber der Weg daraus ist der gleiche wie das, was du gerade geschildert hast. Weil du hast ja gesagt, du würdest mir empfehlen, schon satt hinzufahren. Das heißt, ich versorge mich selber. Ich habe mich selber schon versorgt mit der emotionalen Nahrung. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, meine Mutter kann nicht loben, sie sagt nie was Nettes zu mir, dann kann ich zu meiner Mutter hinfahren mit dem Gefühl, vielleicht kriege ich es heute. Oder ich kann mir überlegen, wen rufe ich auf dem Weg zu meiner Mutter an? Wer ist besonders liebevoll zu mir? Oder ich kann es mir sogar selber sagen. Ich kann mir selber sagen, hey, heute das und das ist mir so gut gelungen. Und gestern habe ich das richtig und ich bin richtig zufrieden mit mir selbst und ich bin echt ein ziemlich guter Typ. So, und dann fahre ich selbst gestärkt dahin. Das heißt, ich fahre nicht emotional hungrig hin, sondern ich versorge mich selber vorher.
Das ist ja schon schwer genug. Und davor liegt ja erstmal das Auffinden dieser Hoffnungen, die sich nicht mehr erfüllen werden. Dass man sagt, also da kannst du lang drauf warten, das solltest du jetzt selbst in die Hand nehmen. Dann die Enttäuschung, die Wut, der Zorn, also auszuhalten, zu bemerken, ja, meine Mutter lobt mich nie oder sie liebt meinen Bruder mehr als mich oder wie gesagt, hat mich mit meinem Vater allein gelassen. Da ist ja noch einiges vorgeschaltet an Gefühl, bis man so weit kommt, dass man sagen kann, ich versorge mich selbst und ich schaue mit einer gewissen Milde auf die Geschichte meiner Mutter oder meines Vaters und verstehe vielleicht sogar ein bisschen, warum die so sind und warum sie nicht anders konnten, als so zu sein.
Genau, und das wäre dann diese emotionale Arbeit mit sich selbst, dass man erstmal auch die eigenen Wunden sich anschaut. Dass man erstmal auch anerkennt, da habe ich wirklich zu wenig bekommen, da bin ich verletzt worden, das hat wirklich wehgetan und es tut auch heute noch weh. Was wir machen ist ja, wir neigen oft dazu, dass wir so mit uns umgehen, wie wir das in der Kindheit gelernt haben, nämlich zum Beispiel Gefühle wegzuwischen, da war doch nichts, das war doch alles in Ordnung, stell dich nicht so an. Und das ist das, was du eben als dieses Vorgeschaltete benannt hast, dass wir da wirklich hinfühlen und dem Raum geben. Was war, was ist, wie habe ich mich gefühlt? Und dann eben, dann fängt diese Selbstversorgung schon an, indem ich mir zum Beispiel überhaupt mal die Erlaubnis gebe, zu fühlen oder wahrzunehmen, was da war, was mir gefehlt hat. Das ist ja ein ganz wichtiger Schritt, weil dann entstehen ganz viele Gefühle, die ich dann aber wieder mit mir aushalten, regulieren, beruhigen kann.
Du schreibst den wunderbaren Satz, nur die Gefühle, die wir zulassen, können wir auch loslassen. Toll. Ich habe das Problem, und das haben vielleicht andere auch, jedenfalls schreibst du, es ist ein typisches Symptom für schlecht abgelöste oder unabgelöste Menschen. Ich kann mich so schlecht erinnern. Ich habe relativ wenige Erinnerungen an meine Kindheit und ich weiß, dass das einigen so geht, so mit denen ich spreche. Also ich wüsste gar nicht so genau zu sagen, was hat mir gefehlt oder wie war eigentlich meine Mutter genau. Das, ich habe so ein paar Situationen im Kopf, aber es ist nichts, wo ich sage, ja, das ist irgendwie so eine richtig klare Erinnerung. Woran liegt das? Wenig Erinnerung? Du sagst, es ist oftmals auch ein Hinweis darauf, dass die Ablösung vielleicht nicht so ganz gelungen ist. Und warum ist das darauf ein Hinweis?
Also wenig Erinnerungen. Ich nehme es mal von dir weg, ich nehme es mal jetzt zu KlientInnen, mit denen ich gearbeitet habe, können so ein Zeichen dafür sein, dass Gefühle gar nicht so erwünscht waren. Also dass man gar nicht in der Situation in der Kindheit so viel Raum hatte zu sein. So, und dann kann das sein, dass das so alles so zusammenwabert, Jahre, ne, dass man gar nicht so genau weiß. Ich erlebe das manchmal, ich gebe ja am Anfang von Therapien immer so einen Fragebogen mit. Und dann gibt es Menschen, die füllen den wirklich minutiös aus. Die können sich an alles erinnern. Da habe ich dann nachher irgendwie so ein fast eine kleine Doktorarbeit hier liegen. Und es gibt andere, da kriege ich, ich meine, das sind zwei Seiten und man kann da ja ordentlich was reinfüllen. Also wenn man das mit dem Computer schreibt, dann kriege ich aber auch genau die zwei Seiten zurück und dann steht da Kindheit, alles in Ordnung, Beziehung zur Mutter gut, Beziehung zum Vater auch gut. So, und da würde ich dann anfangen, ein bisschen zu graben, ein bisschen nachzufragen, was für Anekdoten gibt es denn, was für Erinnerungen gibt es? Und dann anhand dieser, vielleicht auch wenigen Erinnerungen, da entsteht auch atmosphärisch ein Bild, was war oder was nicht war. Also man kann auch mit ganz wenig Erinnerungen ganz gut arbeiten.
Ah ja. Ich habe lange dazu geneigt, meine Kindheit zu idealisieren. Ist das auch was, was dir oft begegnet?
Ja, das ist ja zum Beispiel nur, wenn jemand schreibt, alles gut. Also ich wüsste nicht, ich kenne niemanden, in dessen Kindheit alles gut gewesen ist. Das ist unmöglich, weil das Leben nicht immer gut ist. Das Leben bringt ja immer auch Schmerz und Brüche und Dellen und Beulen. Also je sehr wir das auch vermeiden wollen oder unsere Eltern. Ja, also insofern, es gibt beides. Es gibt Menschen, die idealisieren die Eltern total, was ein Zeichen für mangelnde Ablösung wäre. Und es gibt andere, die dämonisieren die Eltern regelrecht. Die lassen kein gutes Haar an den Eltern. Das war ein Monster, da war nichts Gutes. Und beides ist so ein Zeichen für, wenn es so wenig Grautöne oder Farbtöne auf der, ne, auf dem Bild gibt, dann würde ich da immer noch mal hingehen und gucken, ob wir noch mehr Facetten von den Eltern vielleicht zusammentragen können, um eben diesen erwachseneren Blick auch irgendwann zu bekommen.
Und wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, wie macht man das ganz konkret? Wie ist der Abnabelungsprozess von den Eltern? Was muss man in die Wege leiten, wenn man erkannt hat, ja, hier, da ist was im Argen? Wie geht man mit den Eltern um? Kann man sich ablösen auch von toten Eltern? Meine zum Beispiel sind lange schon tot und trotzdem habe ich den Eindruck, das ist immer noch ein Prozess, der in mir gärt und wo sich was tut.
Also die Ablösung ist für viele Menschen nicht mit dem Tod der Eltern abgeschlossen. Und das kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn man jetzt zum Beispiel nach elterlichen Erwartungen lebt, dann hört man ja nicht plötzlich auf, wenn die Eltern gestorben sind. Und das, wir haben das ja oft manchmal so verinnerlicht, wir wissen das ja gar nicht so genau. Ist das jetzt meins oder war das deren oder wo kommt das eigentlich her? Aber der einzige Wegweiser, den wir haben, ist unser Gefühl, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Und für manche ist der Tod der Eltern so, wirklich so eine Zäsur, dass sie nochmal anfangen, wirklich aufzuräumen im eigenen Leben. Und dann sich auch erst erlauben zu schauen, was passt und was passt nicht.
Ich habe den Eindruck, ich bin ja Mitte 50 und Eltern sind im Moment ein großes Thema in meinem Freundeskreis. Entweder weil sie sterben oder weil sie eben krank werden, pflegebedürftig werden. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Auseinandersetzung mit der Herkunft, mit der eigenen Herkunftsfamilie in diesem Alter immer, immer stärker wird. Ist das typisch?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, es kommt drauf an, welcher Lebenssituation man ist. Wenn man selbst noch relativ kleine Kinder hat, dann eher nicht, dann ist man eher mit denen noch so beschäftigt,
ja.
oder auch meinetwegen auch noch durch die Pubertät. Aber es ist oft so, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass dann nochmal ja so ein neues Sortieren anfängt und auch nochmal so ein anderer Blick auf die Eltern und auch oft, weil es entstehen dann ja auch reale Räume, auch da wieder Autonomie. Plötzlich Kinder sind aus dem Haus, man hat mehr Zeit, man hat mehr Muße.
Ja.
Da entsteht dann auch oft nochmal so ein ganz neues Fühlen.
Ja. Das klingt jetzt vielleicht brutal, aber manchmal denke ich, ich bin froh, dass meine Eltern schon tot sind, weil ich diese ganze Sorge und das Pflegen und das Abschiednehmen alles schon hinter mir habe. Ich war Mitte 20, als sie gestorben sind. Und jetzt aber denke ich auch durch dieses Gespräch und durch dein Buch angeregt, dachte ich, vielleicht ist mir das Erwachsensein etwas schwerer gefallen, dadurch, dass die so relativ früh gestorben sind und ich nicht an deren Seite mich noch mit denen auseinandersetzen konnte. Also mit Mitte 20, wenn die Eltern sterben, dann ist man eben noch nicht so reif und sagt, so, jetzt überprüfe ich mal mein Leben und guck mal, ob ich eigentlich meine eigenen Träume lebe oder nicht. Und deswegen denke ich, wenn der Tod der Eltern im Zustand der Reife oder des etwas Reiferen trifft, kann man irgendwie mehr draus machen.
Ja, und was du beschreibst, ist auch typisch, wenn Eltern früh sterben, dann neigen wir dazu, sie zu idealisieren.
Ah ja.
Weil wir ja gar nicht diese bestimmten Konflikte, die in der Ablösung mit den realen Eltern dann stattfinden, die haben wir ja oftmals, die konnten wir ja dann gar nicht machen. Dann bleibt oft so dieses idealisierte Bild der Eltern auch als, vielleicht auch ein bisschen als Trost oder als Schutz. Also, dass wir sozusagen die Eltern dann in uns tragen und uns nicht noch abarbeiten müssen, ne, mit dem, was nicht so gut war. Und das kann dann vielleicht auch erst später passieren.
Die Auseinandersetzung mit den Eltern beinhaltet ja auch manchmal die Erkenntnis, dass sie uns wirklich, hoffentlich unabsichtlich, manchmal vielleicht sogar absichtlich, nicht immer was Gutes getan haben. Und du zitierst Jack Kornfield mit dem wunderbaren Satz, Verzeihen bedeutet alle Hoffnung, auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Müssen wir unseren Eltern verzeihen?
Ich finde das ganz schwierig, das zu fordern, weil Verzeihen ist ein Prozess, der im Inneren stattfindet, der kann nicht von außen gefordert werden. Und das ist oftmals auch eine totale Überforderung. Leider machen das einige Therapeuten, die sagen, also man muss verzeihen, ansonsten ist alles verloren. Und ich stehe dem sehr kritisch gegenüber. Zumal verzeihen, das ist so ein ganz großes Feld. Verzeihen heißt nicht versöhnen. Man kann jemand etwas verzeihen und sich trotzdem entscheiden, ich möchte, wir bleiben getrennte Leute, weil das, was passiert ist, oder ich bin gar nicht sicher. Wenn man zum Beispiel Gewalt erlebt hat und inneren Frieden finden möchte, dann kann man sozusagen die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, aber es wäre ja nicht hilfreich oder nicht sinnvoll, dann mit diesem Aggressor, mit dem Täter weiter im Kontakt zu stehen, wenn man heute immer noch Gefahr läuft, nur Gewalt zu erfahren.
Ja.
Also insofern, ich spreche viel lieber davon, inneren Frieden zu finden.
Verzeihen klingt manchmal so nach, naja, war ja auch nicht so schlimm oder schwamm drüber.
Ja, und das hat auch oft so was Moralisches, was mir persönlich nicht gut gefällt.
Ja.
Und deswegen sage ich, also wenn Leute mich fragen, Mensch, muss ich meinen Eltern verzeihen, dann würde ich fragen, was gibt es zu verzeihen? Wie möchtest du das gestalten? Was würde dir helfen, inneren Frieden zu finden? Und dann kommen sie auf so eine Spur, die eben zu diesem inneren Frieden hilft. Und viele sind auch so, dass sie dann viel zu, ja, weil sie denken, das muss jetzt so sein, dann sagen sie, ja, genau wie du gesagt hast, schwamm drüber, war ja nicht so schlimm. Die Verletzungen gehen aber weiter. Und das ist ja grauenvoll. Genau das wollen wir ja verhindern. Wir wollen ja schauen, dass wir unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen äußern können und in gesunden, sicheren Beziehungen zueinander finden können. Was ich aber wichtig finde in diesem Prozess ist des inneren Friedenfindens, dass wir erstmal schauen, was ist uns passiert, dass wir uns das erstmal angucken. Und wenn wir sozusagen Mitgefühl für uns selbst haben, dann entsteht oftmals automatisch auch sowas wie Mitgefühl für die Eltern, wenn wir dann sie in ihren Lebensbezügen nochmal ganz anders erkennen können. Wenn wir vielleicht auch nochmal sehen, okay, was haben meine Eltern eigentlich erlebt? Und vielleicht waren sie mir in Anbetracht dieser Erfahrung schon die besten Eltern, die sie sein konnten. Und dann gibt es ja auch diese transgenerationalen Übertragungen, wo sich wirklich ganz vieles, was nicht aufgearbeitet wurde, über Generationen hinwegzieht. Und vielleicht erzähle ich es mal an einem Beispiel.
Gerne, ja.
Daran sieht man, was passiert, wo es Missverständnisse gibt und wo es Verletzungen gibt, obwohl die gar nicht intendiert waren. Also ich habe mal mit einem Vater und einem Sohn zusammengearbeitet und der Sohn hatte mich angeschrieben und gesagt, ich stehe kurz davor, den Kontakt zu meinem Vater abzubrechen, weil ich kann gar keine emotionale Beziehung richtig zu dem aufbauen. Immer wenn wir Konflikte haben, verlässt er den Raum. Und dann sind die beiden zu mir gekommen und der Vater hat sich das alles angehört und ich merkte, wie schwer es ihm fiel. Und wenn das jetzt nicht dieses therapeutische Setting gewesen wäre, wäre er sicherlich aufgestanden und hätte den Raum verlassen, weil es wurde ihm eigentlich alles zu brenzlig.
Ja.
Und wir lernten uns dann ein bisschen kennen und nach 2, 3 Sitzungen offenbarte der Vater sich dann hier in der Therapie und sagte, ich habe dir, also er sprach sein Sohn an, ich habe dir das nie gesagt, ich wollte nicht, dass du das weißt, aber ich bin sehr, sehr schlimm von meinem Vater geprügelt worden. Der hat mich halb totgeschlagen. Und ich habe mir als Kind schon vorgenommen, ich werde das meinen Kindern nicht antun. Und manchmal sagst du etwas oder manchmal tust du etwas. Manchmal gerate ich in so eine Ohnmacht, dass ich Angst habe, ich könnte zu meinem Vater werden. Und das einzige Mittel, was er hatte, war zu vereisen oder den Raum zu verlassen, dieser Vater. Und das ist so etwas, wo man diese transgenerationalen Übertragungen so sieht. Da war Gewalt im Spiel und der Vater war wirklich die beste Version eines Vaters, die er sein konnte, weil er selbst nie Hilfe bekommen hatte. Der hat selbst nie Therapie gemacht.
Also er wollte praktisch seinen Sohn schützen vor dem Vater-Ich, was da womöglich noch lauerte.
Und für den Sohn war das nicht gut genug. Aber so konnte er verstehen, aha, das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern mein Vater hat schon das Bestmögliche getan, um mich zu schützen. Und dann konnten die beiden auch über diese Offenbarung, was der Vater voll geheim gehalten hatte, da konnten die beiden dann sich annähern darüber und der Sohn konnte verstehen, weil der Vater hatte nie Therapie bekommen, der hatte nie gelernt, sich richtig gut zu regulieren, wenn seine Gefühle ihn so überrannten. Und dann konnte eine andere Beziehung entstehen durch dieses Wissen.
Du empfiehlst das ja ohnehin, sich Wissen anzueignen, ne? Dass man ein bisschen auf Recherche geht. Wer waren die Eltern? Was haben die für Prägungen, um die vielleicht auch besser zu verstehen und ihr Verhalten einordnen zu können? Wenn man kann auch mit ihnen selber sprechen, aber du sagst, man kann ruhig auch mal im Umfeld ein bisschen recherchieren.
Ja, also es ist ja so, manchmal sind die Eltern schon verstorben oder die sprechen nicht mit ein. Das ist das, was ich häufig höre, meine Eltern sprechen nicht mit mir. Und da lade ich immer ein, ist die Frage, wie geht ihr denn auf die Eltern zu? Die meisten Menschen sprechen aber eigentlich ganz gerne über sich, gerade wenn sie älter werden. Da hilft es, mit so niedrigschwelligen Fragen einzusteigen. Also zum Beispiel, wo bist du eigentlich geboren worden? Wie sah das bei euch zu Hause aus? Was für Erinnerungen hast du an deine Mama oder an deinen Papa? Hattet ihr Haustiere? Also so ein bisschen, und dann fangen Menschen ja an, so ins Reden zu kommen. Ja. Das ist was anderes, wenn man so Problemkerze anzündet und sagt, so, erzähl mal, was für Konflikte hattest du mit deiner Mutter? Das kann dann schon brenzlig sein. Ja. Aber wenn wir so leichte Fragen stellen über die Kindheit, wie die Eltern waren und so weiter, das fällt Menschen oft leichter und dann kommt viel mehr bei raus.
Ach, weißt du, da blutet mir gerade das Herz, wo du das so schilderst, weil ich diese Fragen mit 25 natürlich alle nicht gestellt habe. Es interessierte mich noch nicht und jetzt weiß ich so vieles nicht und kann es einfach auch nicht mehr recherchieren. Also ein Rat an alle, deren Eltern noch leben, fragt sie mal nach ihrem Haustier und nach ihrem Lieblingszimmer und Lieblingsessen früher. Das ist schön, es ist wirklich glaube ich, schön, wenn man sich beginnt, als erwachsener Mensch für seine Eltern zu interessieren. Da stelle ich mir so vor, ist nochmal ganz viel Potenzial für eine Veränderung der Beziehung drin.
Mhm.
Und jetzt mein Lieblingsthema, das ich einleiten möchte mit dem auch von dir ausgewählten Zitat von C.G. Jung. Ich bin nicht, was mir widerfahren ist, ich bin, was ich zu werden beschlossen habe. Eigenverantwortung und das innere Kind. Erzähl mir alles, was dir dazu einfällt. Ich liebe das so.
Eigenverantwortung und das innere Kind. Das ist ja das, was ich vorher schon mal erwähnt hatte, dieser Schritt, sich selbst eine gute Mama oder ein guter Papa, ja, die guten Eltern zu sein. Nur, dass wir irgendwann aufhören, uns von anderen was zu wünschen, sondern überlegen, was brauche ich, damit es mir wirklich gut geht.
Ja.
Und das können manchmal banale Sachen sein, die wir aber nicht machen. Zum Beispiel, dass wir uns was Leckeres zu essen kochen oder was Gesundes zu essen machen oder dass wir oft genug trinken, dass wir mal aufstehen und uns die Füße vertreten. Also es sind manchmal wirklich so ganz kleine Sachen, wo wir uns in etwas reinquälen. Aber es sind natürlich manchmal auch große emotionale Sachen, wo wir uns schädigen, weil wir alte Glaubenssätze unhinterfragt übernommen haben und nach ihnen leben, obwohl die uns wirklich einschränken. Und das alles wäre etwas, was für mich unter den Begriff Selbstfürsorge, Eigenverantwortung fällt. Dass wir wirklich schauen, was haben wir für Bedürfnisse, was brauchen wir, wo sind unsere Grenzen und das auch formulieren und auch dafür einstehen.
Also ist es möglich, das, was wir von unseren Eltern nicht bekommen haben, uns selbst zu geben?
Ja, das ist möglich. Und das ist sogar ganz wichtig, dass wir genau diese Mangelerfahrungen irgendwann umwandeln in etwas, wo wir in die Fülle kommen, also wo wir uns selbst gut versorgen.
Mhm.
Und was mich immer ganz irritiert, ist so dieser Satz, es ist nie zu spät, eine gute Kindheit zu haben. Der ärgert mich richtig, weil das ist Quatsch, die Kindheit ist vorbei, wir können nicht zurückgehen. Aber wir können im Hier und Jetzt anfangen, uns gut zu versorgen. Uns was Gutes zu tun, so zu leben, wie es uns entspricht. Und das ist ein großer Unterschied, weil dann bin ich Akteurin meines Lebens und muss nicht warten auf irgendjemand oder irgendetwas.
Das ist, finde ich, super wichtig, auch nochmal zu sagen. Es ist zu spät für eine glückliche Kindheit, wenn sie nicht glücklich war. Aber es ist nicht zu spät, sich dazu zu verhalten und irgendwann dann auch nicht nur sich selbst was Gutes zu tun, was so wahnsinnig wichtig ist, sondern finde ich auch, was zum Beispiel für mich ein großer Schritt ist, Verantwortung zu übernehmen aus diesem Opferland. Ist das ein Begriff von dem Kohlsohn aus dem Buch oder stammt das von, erklär nochmal bitte diesen Begriff Opferland und Opfer. Das war für mich wichtig, zu sagen, es sind nicht immer alle anderen schuld. Und wenn sie schuld sind, dann ist es immer noch an mir, damit umzugehen.
Also auch das erkläre ich vielleicht mal an einem Beispiel. Ich habe mal mit einem Klienten gearbeitet, der hat gesagt, es steht ihm so bevor, diese wöchentlichen Gespräche mit seiner Mutter, es ist so furchtbar langweilig. Und er hat 3 Tage vorher schon Kopfschmerzen und 3 Tage später, eigentlich hat er nur 1 Tag in der Woche, wo es ihm einigermaßen okay geht. Aber ansonsten, und dieses Gespräch, es ist furchtbar langweilig und frustrierend und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommt das denn, wieso glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Mutter einmal in der Woche eine halbe Stunde telefonieren müssen? Wer hat das denn gesagt? Das wusste er auch nicht so genau. Er hatte das so für sich verinnerlicht, ja, dann ist er ein guter Sohn. Und eigentlich war er stinkwütend auf seine Mutter und sehr enttäuscht, weil sie eben nur eine schlechte, in seinen Augen eine schlechte Beziehung hatten. Und dann ist es wichtig, jetzt kann er Opfer bleiben, Kind bleiben und denken, Mama ist echt langweilig und die Gespräche sind schlimm. Oder er kann überlegen, wie möchte er den Kontakt mit seiner Mutter haben? Wie möchte er die Zeit mit ihr füllen? Und dann fing er an und dann meinte er, dann hat er ihr nicht mehr eine halbe Stunde gegeben zum Erzählen, was die Nachbarn gegessen haben oder was XY gesagt hat, sondern er fing dann an, ihr selber aus seinem Leben zu erzählen, was ihm wichtig war. So dass sie eine andere Gesprächsgrundlage haben. Also er fing an, die Begegnung zu gestalten. Und das ist ein Rauskommen zum Beispiel aus dem Opferland. Es ist ein Verantwortung übernehmen für die Beziehung, für den Kontakt, den ich zu den Eltern habe. Also nicht mehr zu warten, was kommt von denen und sauer zu sein, da kommt nichts, sondern wie möchte ich es denn haben? Und dann hat er für sich dann so ein bisschen, hat er gemerkt, auch Viertelstunde reicht auch. Und es ist eigentlich viel netter, weil dann entsteht nicht dieser Frust oder dieser Ärger. Und das kann man ja auf ganz viele Bereiche auch übertragen. Ne? Also wo übernehmen wir Verantwortung und wo bleiben wir so in diesem Opferland und vergessen, dass wir eigentlich ja den Schlüssel zur Freiheit haben. Aber Freiheit geht nur mit Verantwortung. Das sind quasi Zwillinge. Wir können nicht frei sein, ohne Verantwortung zu übernehmen.
Und dazu braucht es womöglich auch mal wieder Mut.
Mut, ja, und ich glaube auch so die, ich weiß nicht, braucht es, ja, manchmal braucht es Mut dafür, aber ich glaube, manchmal ist es auch einfach so, dieses mal ausprobieren. Weil oft ist es ja so, dass Leute mir sagen, ach, so schlimm war es gar nicht. Ich habe meinen Eltern mal eine Grenze gesetzt, da hatten die 30 Jahre Angst vor, so schlimm war das gar nicht.
Ja, aber wenn man 30 Jahre Angst davor hatte, dann Bestimmt, darf dann es immer noch Mut oder zumindest Überwindung, Dinge anders zu machen. Gerade wenn die so lange eingefahren sind. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir vorstelle, ich frage mich manchmal, wie ich mich mit meinen Eltern auseinandergesetzt hätte während meines Reifungsprozesses. Und bei uns gab es nie laute, also muss ja auch nicht laut sein, aber eigentlich auch nie wirkliche Auseinandersetzungen oder Streits. Und wenn ich heute manchmal höre, wie Töchter, Söhne mit ihren Eltern sprechen, da falle ich vom Glauben ab. Das denke ich, das hätte ich doch wahrscheinlich nie so getan. Und gleichzeitig bewundere ich es aber auch, wie entschlossen sich manche Menschen gegen ihre Eltern stellen oder eben auch sagen, nein, das war falsch, was du gemacht hast oder es belastet mich. Das wäre richtig schwierig geworden.
Was aber ja eigentlich ein totales Kompliment an die Eltern ist. Also das erlebe ich nämlich hier immer wieder, wenn Kindern das gelingt, sich so klar zu positionieren. Und das ist für Eltern nicht einfach. No, die müssen ganz schön schlucken, das ist auch manchmal sehr verletzend. Aber eigentlich zeigt es ja, was für eine gute Basis trotzdem da ist, dass Kinder trauen, sich zuzumuten, dass Kinder auf diese Bindung vertrauen und auch, wenn sie nicht mit den Eltern übereinstimmen, dass sie trotzdem in diesen Konflikt reingehen und den Eltern das zumuten. Und da sitze ich hier mal und gratuliere den Eltern und sage, das haben sie irgendwie gut gemacht, dass ihre Kinder sich das trauen. Also das kann man ja auch ganz anders sehen.
Ja, ich empfinde das auch als Manko bei mir eher, dass ich, und ich glaube, dass das gerade Frauen, zumindest in meinem Alter, ganz oft haben, dass sie sich eben nicht zumuten.
Ja.
Dass sie darin nie unterstützt worden sind.
Ja, da sind wir dann doch mal beim anderen Thema, aber damit habe ich mich ja auch sehr viel auseinandergesetzt, ne? Also wie Frauen in unserer Gesellschaft immer noch trainiert werden zu gefallen und eher so geschmeidig zu sein und nicht so in den Konflikt zu gehen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nochmal zurückgehen, manchmal ist es ja gar nicht so, es muss gar nicht so laut werden. Sondern es geht um die innere Entschiedenheit, weil du sagst, du weißt gar nicht, ob dir das gelungen wäre. Das wissen wir nicht. Vielleicht hast du andere Mittel und Wege und eine innere Entschiedenheit, wenn du etwas möchtest oder etwas nicht möchtest, das so zu transportieren, dass du gar nicht so laut werden musst, dass du gar nicht so vehement werden musst.
Mir ging es auch weniger um Vehemenz, als um tatsächlich es überhaupt zu formulieren.
Ja, okay.
Also ich merke, dass ich, wie viele andere, ganz großes Problem habe, zu sagen, das gefällt mir aber jetzt so nicht. Völlig banales Beispiel. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich hoffe, es wäre jetzt anders. Ich war bei einer Massage, ganz normale Massage. Und da stimmte die Chemie überhaupt nicht. Es war mir, statt dass es angenehm war, war es mir richtig unangenehm. Und ich habe halt bis zum Ende durchgehalten. Ich habe ja auch dafür bezahlt. Man könnte ja sagen, du, also, und ich dachte, was ist das denn? Warum kann ich da nicht einfach sagen, du, ich glaube hier, das wird irgendwie nichts mit uns beiden, sei mir nicht böse, aber das lassen wir jetzt lieber. Wäre ja gar kein Problem, man muss ja nicht gleich laut werden. Aber selbst leise Nein sagen, fand ich schwierig.
Und wenn das heute nochmal passieren würde, wenn du nachher zu einer Massage gehst und das ist eine ähnliche Situation, was würdest du heute machen?
Ich hoffe sehr, dass ich sehr bald, sobald ich merke, das ist irgendwie nichts, hoffe ich, dass ich sagen würde, dass ja, tut mir leid. Aber ehrlich gesagt, hatte ich neulich auch mal wieder so einen Fall. Das war mir irgendwie ein bisschen zu dolle. Habe ich auch nichts gesagt. Weil ich dachte, na, die meint es ja gut und man möchte jetzt auch nicht in den Konflikt. Also völlig so waschlappig. Dachte ich, meine Güte, was schlummert da immer noch an, kleinem Mädchen, was vielleicht Papa gefallen will oder keine Widerworte gibt.
Und genau das wäre so ein Moment, also das ist ja jetzt auch so ein schönes, leichtes Beispiel, ne, wo wir dann schauen könnten, was brauchen wir in so einer Situation, um klarer zu sein, um unsere Bedürfnisse und Grenzen zu verteidigen im Außen. Weil das Schöne ist ja, du hast es innerlich gespürt und das Blöde ist, du hast es trotzdem ausgehalten. Und was bräuchtest du, um es nicht auszuhalten? Und das wäre dann genau der Punkt, wo du daran arbeiten kannst, dir selbst diese gute Mama oder der gute Papa zu sein.
Ach so, also praktisch, dass ich oder wir alle, wir kennen ja alle solche Situationen, dass man sich in solchen Diskrepanzsituationen, wo man etwas anderes fühlt, als man tut, fragt, was würde die optimale Mama jetzt zu mir sagen? Oder
zum Beispiel. Also man könnte das genau an der Situation behandeln und sich fragen, genau, was würde deine Mama dir raten oder sagen? Oder dein Papa, ich weiß es nicht, wer es gewesen wäre.
Wobei wir ja dann bei meiner Mama, mein Papa, das sind ja eigentlich die, die eben das offenbar nicht richtig gemacht haben. Du hast ein schönes Beispiel in deinem Buch. Da hat sich eine junge Frau, glaube ich, den Dumbledore als inneren Verteidiger und Papa gewünscht. Also das geht auch, ne, dass man sich eine Person praktisch zurechtzimmert, die einem zur Seite steht innerlich.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn wir mit uns selbst arbeiten, dann müssen wir gar nicht mit den realen Eltern arbeiten, die das vielleicht nicht konnten oder uns dann nicht unterstützen konnten, sondern dann dürfen wir uns die idealen Eltern wünschen. Wir können uns die bestmögliche Mutter sein, die es überhaupt nur gibt. Oder wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, so eine Mutter- oder Vaterfigur zu finden, dann kann man sich jede Fantasiefigur auf der Welt dazu holen oder Figuren, die man aus der Literatur oder von den Leinwänden kennt. Und diese junge Klientin hatte sich Dumbledore gewünscht, weil der hatte genau das, was sie brauchte, um sie durchs Leben in schwierigen Situationen zu geleiten.
Das ist irgendwie auch schön. Also das heißt, von Angela Merkel bis Arnold Schwarzenegger, alles ist möglich.
Wir dürfen uns
das, was uns gefehlt hat, können wir uns jetzt selbst erfinden und zur Seite stellen.
Genau. Und dann, wenn nötig, zu diesen frühen Situationen zurückgehen, weil das sind ja manchmal Situationen, die uns so geprägt haben. Und dann schauen, was hätten wir in der Situation an Veränderungen gebraucht oder wen hätten wir an unserer Seite gebraucht. Und je mehr wir diese kindlichen Anteile in uns versorgen, desto mehr versorgen wir uns ja auch gleichzeitig als Erwachsene und können dann eben bei der nächsten Massage, und ich glaube, das kennen wirklich ganz, ganz, ganz viele, und das kann das Essen sein, was irgendwie vielleicht schon kalt ankommt, wo man sich fragt, kann ich mich jetzt beschweren oder nicht, oder die Massage oder was auch immer, das wird jeder, der jetzt zuhört, wird das kennen in irgendeiner Form oder einer anderen, und das, dass man dann schaut, okay, was brauche ich, um da besser gewappnet zu sein? Vielleicht auch, was für Glaubenssätze stecken dahinter? Also was wäre denn, was sind wir denn für ein Mensch, wenn wir uns beschweren?
Warum passt das so schlecht zusammen? Oder was befürchten wir? Was befürchten denn die meisten?
Ja, also was kannst du ja mal sagen, was befürchtest du?
Tja, ich fürchte, unbeliebt zu sein, glaube ich.
Genau. Und wenn wir da jetzt weitergehen, und das ist das, was von 100 Leuten 100 sagen würden, am Ende sind wir bei dem Gefühl, wir haben Angst, nicht geliebt zu werden.
Ja.
Unbeliebt zu sein.
Das ist es wahrscheinlich immer, ne?
Also wenn sowas kommt wie, ich habe Angst zu stören oder ich habe Angst, unbeliebt zu sein, dahinter steckt was ganz, ganz Existenzielles, was wir zum Überleben brauchen. Wir müssen ja geliebt werden. Wenn wir nicht geliebt werden, dann können wir gar nicht leben.
Ja.
Dann gehen wir ein. Und dann zu schauen, dann gibt es eben diese Verknüpfung von den Glaubenssätzen. Und dann ist die Frage, wir haben ja so manche, gibt es so familiäre Gesetze, die gegeben werden, ne? Also man darf nicht stören, man darf nicht aufmüpfig sein. Oder dann gibt es Wenn-Dann-Verknüpfungen, wenn du dich beschwerst, dann bist du nicht mehr geliebt. Und das ist dann eben die Aufgabe von unseren Erwachsenen-Ichs, dass wir uns das angucken und so Reality-Checks machen, dass wir gucken, stimmt das überhaupt? Wenn ich mich jetzt beschwere, weil der Kaffee lauwarm ist, werde ich dann nicht mehr geliebt? Das ist ja Quatsch, dein Mann wird dich lieben, deine Kinder werden dich lieben. Ob der Kellner dich liebt oder nicht, ist ziemlich egal, oder die Masseurin. Aber selbst wenn, dann können wir damit so in die innere Verhandlung gehen und schauen, von wem kommt das, wer hat das gesagt? Und das sind oftmals so Fake News, die in unserem Kopf oder in unserem Herzen stecken. Die stimmen überhaupt nicht. Und dann können wir das der Reihe nach aufdröseln, diese ganzen fehlerhaften Glaubenssätze.
Und das müssen, wenn ich das richtig verstehe, auch nicht so ausgesprochene Sätze gewesen sein, sondern letztlich auch eine familiäre Stimmung, die uns übermittelt wurde. Also da muss man, glaube ich, ganz schön spürnasig auch sein, um das wirklich rauszukristallisieren, was einem da mitgegeben wurde, oder?
Ja, aber wir gehen ja von dem aus, wo eine Störung ist, von der Situation, wo eine Störung ist. Und die hast du ja eben ganz klar benannt. Und das können die meisten Menschen. Also wir spüren ja ziemlich genau, wo wir irgendwie funktionieren, aber wo es für uns nicht funktioniert. Mhm. Also wo es für uns am Ende unterm Strich gar nicht gut ist. Und das reicht eigentlich schon da. Und dann kann man da schauen, was könnte das für ein Glaubenssatz sein? Und dann darf man den verändern. Das ist das Schöne am Erwachsensein. Man darf alles verändern.
Ich habe noch eine Frage, die ich im Sinne aller Mütter stelle. Wie können wir unseren Kindern zukünftiges Leid ersparen, die Ablösung schon jetzt, wenn sie noch nicht aus dem Haus sind oder auch wenn sie aus dem Haus sind? Also was kann man als Mutter tun, um den Weg für beide zu ebnen, dass die Ablösung gelingt?
Also der Weg führt immer über sich selbst. Je geklärter wir als Eltern sind, je abgelöster wir als Eltern sind, je emotional reifer wir als Eltern sind. Das leben wir unseren Kindern ja vor. Das bekommen die ja mit in der Bindung, wenn es mal einen Konflikt gibt und so weiter. Also das heißt, es ist wirklich die Arbeit an den eigenen Themen. Und das ist übrigens auch einer der häufigsten Gründe, warum Menschen, oder ein sehr, sehr häufiger Grund, warum Menschen Therapie beginnen. Sie sagen, ich möchte meine Kinder nicht mit Altlasten ins Leben schicken. Und das ist total toll, diese Motivation, weil dann man macht es dann quasi, man zäumt das Pferd von hinten auf, aber man arbeitet dann an sich und der schöne Nebeneffekt ist, man entlastet die eigenen Kinder.
Das heißt also auch da wieder, je besser es der Mutter geht und je mehr sie auch ein eigenes Leben hat und einen eigenen Selbstwert jenseits der Kinder, desto besser kann es gelingen, loszulassen und dann eben auch gut wieder zu begegnen.
Ganz genau. Und es ist ja auch so, wenn Eltern ihren Kindern vertrauen, entsteht im Kind Selbstvertrauen. Und wenn Eltern der sichere Hafen für Kinder sind, aber gleichzeitig sie altersgemäß in die Selbstständigkeit begleiten, das ist das tollste Geschenk, was Eltern ihren Kindern machen können. Und das funktioniert eben umso besser, je besser man selber diese Entwicklungsmöglichkeiten hatte oder sich selbst auch im Erwachsenenleben noch ermöglicht hat.
Ja, und das finde ich so gut zu wissen, dass es dafür wirklich nie zu spät ist. Es ist zu spät für eine glückliche Kindheit, aber es ist nicht zu spät, Eigenverantwortung zu übernehmen und erwachsen zu werden.
Mhm.
Ach, und mit diesem Schlusswort gehe ich jetzt beflügelt in mein Erwachsenenleben und möchte dir ganz, ganz herzlich danken und möchte allen auch dein wunderbares Buch empfehlen, was ich wirklich als Game Changer empfunden habe. Es ist lesenswert und vielen Dank für diese wertvollen Einsichten.
Gerne, danke für die Einladung. War schön, mit dir zu sprechen.
Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht möchtet ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und vielleicht auch mit ein paar Sternen hier bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch sehr herzlich, wo auch immer ihr gerade seid. Eure Ildiko.